Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Von Berlin aus zugehört und sicherlich viele O-Töne wiedererkannt hat Matthias Katsch. Er ist Sprecher der Betroffeneninitiative Eckiger Tisch. Auch die ist fast 10 Jahre alt. Und er war einer der ehemaligen Canisius-Schüler, von denen da vorhin im Beitrag die Rede war. Guten Morgen, Herr Katsch.
Schönen guten Morgen.
In deutschen Medien wurde schon vor dem Jahr 2010 über sexuellen Missbrauch durch Kleriker berichtet. Was war aber dann anders im Januar 2010?
Ich glaube, da kamen verschiedene Dinge zusammen. Ganz sicher hat eine Rolle gespielt, dass es eine große Gruppe von Betroffenen war, die gemeinsam die selbe Geschichte erzählen konnten. Dass da jemand war, der zugehört hat in Gestalt von Pater Mertes und gesagt hat, wir glauben euch und wir bitten euch zu sprechen. Und ja, es war sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass es sich um Männer als Opfer handelte, was für die Öffentlichkeit jedenfalls eine Neuigkeit war, für die Expertinnen und Experten natürlich nicht. Und ja, wir hatten einfach Glück, dass diese Umstände zusammenkamen und offensichtlich eine ganze Generation von Menschen, die Jahrzehnte zuvor sexuellen Missbrauch, sexuelle Gewalt erlebt hatten, den Moment für sich gewählt haben, zu sagen, so, jetzt spreche ich darüber.
Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, Damit es aufhört, heißt es. Und Sie schreiben, dieser Moment im Januar 2010, als das öffentlich wurde, sei auch ein Moment der Befreiung gewesen. Inwiefern war Öffentlichkeit befreiend? Oder ist vielleicht auch noch befreiend?
Also auf der persönlichen Ebene natürlich für mich das Ende dieses jahrzehntelangen Schweigens, das Durchbrechen der Erinnerungslosigkeit, die mir einerseits geholfen hat, weiterzuleben nach den Erfahrungen in der Kindheit und Jugend, aber dann eben auch mich ahnungslos gelassen hat über die Ursachen für bestimmte Schwierigkeiten oder biografische Wendungen in meinem Leben. Und das ist persönlich befreiend gewesen, als ich die Zusammenhänge verstanden habe und gemerkt habe, du warst nicht alleine, du warst nicht schuld. Aber insgesamt gibt es ja ein Machtgefälle zwischen der Institution und den Opfern, den Betroffenen. Und für den Augenblick, als die Presse diese Dinge aufgegriffen hat und die Medien voll damit waren, schien es, als ob so ein Machtausgleich stattgefunden hätte zwischen Institution und Betroffenen.
Sie sagen, schien es. Ein anderer befreiender Moment, den Sie im Buch beschreiben, war im vergangenen Jahr, als Sie in Rom marschierten, zunächst einmal am Rande des Antimissbrauchsgipfels und dann hat Ihnen aber die Polizei sozusagen den Weg gebahnt. Was war daran befreiend oder anders gefragt, wären Sie nicht lieber in die Aula vorgelassen worden, in der die Bischöfe saßen?
Das war eine Option, aber ich hatte bis dahin keine Demonstration von Betroffenen erlebt. Das ist gar nicht so einfach für Betroffene, ihr Gesicht zu zeigen und auf die Straße zu gehen. Und es hat auch sonst niemand für uns demonstriert. Jedenfalls kann ich mich daran nicht erinnern. Insofern war diese Situation einfach schön und eine Erfahrung von Stärke, von Gemeinschaft. Und dass die Polizisten, die uns ja die ganze Woche über da begleitet hatten, uns quasi den Weg gebahnt haben, das war schon ein sehr, sehr spezieller Moment. Und ich bin froh, dass wir diesen Weg durch die Stadt gegangen sind. Und ich weiß gar nicht, ob das so angenehm gewesen wäre, wenn wir da stattdessen in den Dom hineingekommen wären.
Ein Sprecher einer anderen betroffenen Initiative, Thomas Schnitzler von Missbit in Trier, der sagte in einer Sendung, die wir hier zu diesem Antimissbrauchsgipfel hatten, er erwarte eigentlich, dass jemand in der Synodenaula aufstehe und sich selbst anzeige wegen Vertuschung. Haben Sie solche moralischen Erwartungen?
Also ich würde erwarten, dass zuallererst die Menschen aus der Synodenaula nach draußen kommen, wo auch dieses Mal wieder Betroffene stehen werden, so wie wir zum Beispiel auch 2011 bei dem Bußakt in Paderborn auf dem Domplatz gestanden haben. oder ich auch in Rom erwartet hätte, dass jemand aus dem Versammlungssaal auf den Petersplatz zu den Betroffenen kommt, die dort standen. Und dann kann man über Entschuldigung oder Verzeihung, glaube ich, von Angesicht zu Angesicht sprechen. Ich weiß nicht, ob einzelne Bischöfe oder Verantwortliche das Gefühl haben, persönlich schuld gewesen zu sein an Vertuschungsaktionen oder Ähnlichem. Aber es ist ja nicht vorstellbar, dass die Bischöfe in ihrer Gesamtheit für das System aus Missbrauch und Vertuschung keine Verantwortung tragen. Und das würde ich schon erwarten, dass es da eine gemeinsame Reaktion gibt, wie man sich mit dieser Verantwortung auseinandersetzen will.
Worin bestünde denn Verantwortung tragen, Verantwortung übernehmen?
Na, im politischen Bereich spricht man ja von politischer Verantwortung, wenn ein Minister zum Beispiel für eine Fehlentscheidung oder eine Fehlentwicklung die Verantwortung übernimmt und zurücktritt. Hier geht es ja nicht nur um eine einzelne Fehlentscheidung, sondern um ein ganzes System, an dem man mitgewirkt hat und das man aufrechterhalten hat. Und auch hier wäre eben die Frage, ob nicht so ein kollektives Angebot an den Papst, das Amt zurückzulegen, so wie das die chilenischen Bischöfe 2018 gemacht haben, ein angemessenes Zeichen wären.
Von Seiten aller deutschen Bischöfe?
Ja, sicher.
Verstanden.
Ja, sicher. Also, weil ich will jetzt hier nicht einen Einzelnen heraus, sondern ich glaube, es geht um die Gesamtverantwortung für das, was geschehen ist. Und da wäre das ein angemessenes Zeichen. Der Papst hat im Übrigen auch nicht alle Rücktritte angenommen in Chile. Aber mir fehlt bisher sozusagen die Bereitschaft, auch persönlich Konsequenzen zu tragen für das, was geschehen ist.
Wie sehen Sie denn die Verantwortung von Gläubigen, die nicht Täter und nicht Opfer waren? Sie haben ebenso in einem Halbsatz gesagt, für uns hat niemand demonstriert. Mhm. Vielleicht haben Sie ja auch mal erwartet, dass Laien für Sie mit auf die Straße gehen.
Also das Schweigen der Mitglieder, auch der Mitgliedervertretung, wenn ich an das Zentralkomitee der deutschen Katholiken denke, das war auch schon recht deutlich über diese Jahre hinweg. Und die Haltung, das geht uns nichts an, das haben die Bischöfe, das haben die Priester, die Kleriker sozusagen verbockt und wir sind da gar nicht betroffen, die kann ich nicht nachvollziehen. Erstens mal ist das sicherlich falsch, weil wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen, es gibt immer Bystander, also Menschen, die daneben stehen, etwas mitbekommen, etwas beobachten, etwas wahrnehmen und sich nicht trauen zu intervenieren oder sich nicht trauen, ihrer Wahrnehmung zu folgen. Also dass die Außenstehenden so ganz unbeteiligt gewesen sind, stimmt nicht in vielen Fällen. Und wenn ich Mitglied einer Institution bin und sie unterstütze und finanziere, dann hafte ich auch für das, was in dieser Institution fehlläuft. Und der Grad der Verantwortung ist natürlich unterschiedlich. Aber zu sagen, das geht uns gar nichts an und das sollen die Bischöfe mal schön alleine klären, das kann es auch nicht sein.
Das heißt, zum Beispiel Entschädigungen, sollten die mal gezahlt werden und dann auch in der Höhe, die da kurz in der Debatte war, in der Höhe von 300.000 Euro pro Person wirklich gezahlt werden. Entschädigungen sollten auch aus der Kirchensteuer gezahlt werden.
Das mit der Kirchensteuer, das ist ein Ablenkungsmanöver von der grundsätzlichen Debatte. Die Bischöfe haben eine Empfehlung in Auftrag gegeben und entgegengenommen in Fulda und sie haben erklärt, dass sie bereit sind, der Logik dieser Empfehlung zu folgen. Über die Höhe ist nur am Rande gesprochen worden. Aber eines ist klar, es gibt reiche Bistümer, es gibt arme Bistümer, es gibt Ordensgemeinschaften, die groß und wohlhabend erscheinen und es gibt Ordensgemeinschaften, wo das nicht mehr der Fall ist. Wenn es um eine Solidarität mit den Opfern geht und eine innerkirchliche Solidarität, um diese Last zu tragen, dann kann die Kirchensteuer auch ein Element sein, um da einen Ausgleich zwischen diesen verschiedenen Körperschaften und Gruppierungen in der Kirche zu schaffen.
Sie selbst waren eben auf einer katholischen Schule, Sie waren auch sehr engagiert, sind 2010 ausgetreten, also nicht mehr Mitglied. Trauen Sie dieser Kirche noch etwas zu?
Ich Also wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass ich etwas positiv verändern könnte, dann würde ich mir nicht die Mühe machen, so eindringlich immer dafür zu werben, sich auf den Weg zu machen. Die Kirche ist Teil des Problems sexueller Missbrauch in unserer Gesellschaft, ohne Zweifel. Und sie hat auch ihren eigenen Anteil daran. Sie hätte aber auch die Chance, Teil der Lösung zu sein im Kampf gegen sexuelle Gewalt und deren Überwindung. Und ja, die Chance auf Veränderung ist da, aber sie muss sehr grundsätzlich erfolgen. Die Themen, die angesprochen worden sind, reichen ja auch sehr tief. Und es fängt eben damit an, dass man das ernst nimmt, sich den Opfern zuzuwenden und den Schaden, den man im Leben von Tausenden von Menschen angerichtet hat, versucht auszugleichen. Mit einer Entschädigung.
Wenn von Lebensthema sexualisierte Gewalt bei Ihnen gesprochen wird, jetzt auch ja im Zusammenhang mit dem Buch, sehen Sie das eigentlich als Kompliment oder als Klischee? Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Sendung ist gleich zu Ende.
Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, in meinem Leben einen Sinn zu finden für das, was ich erlitten habe, wie viele andere auch. Und ich kämpfe dafür, dass Kinder das in Zukunft nicht erleiden müssen.
Sagt Matthias Katsch von der Opferinitiative Eckiger Tisch. Vielen Dank. Sein Buch heißt Damit es aufhört und ist bei Nikolai Publishing im Nikolai Verlag also erschienen. Das Gespräch können Sie in unserer Audiothek nachhören und auf unserer Homepage nachlesen.